Hörspiel Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Sie hören die Wiederholung von heute Morgen.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 24. November, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Goldener Besen für putzende Kinder, Berner Quartier wird von der Stadt ausgezeichnet. Feminismus im 21. Jahrhundert, selbstkritisches Handeln führt zu Veränderung. Und Italien nach Berlusconi, das Dilemma der Linken. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Nachrichten. In Ägypten hat sich der oberste Militärrat offenbar entschuldigt, und zwar für die Gewalt seitens der Polizei gegen Protestierende. Die Proteste in Ägypten wurden von der Polizei brutal bekämpft. Dabei sollen in der Hauptstadt Kairo in den vergangenen Tagen über 35 Menschen gestorben sein. Der Militärrat kündigte an, das Vorgehen der Polizei zu untersuchen. Der Militärrat regiert seit dem Sturz des Machthabers Mubarak. Er hat eigentlich für Montag Neuwahlen angesetzt. Weil die Proteste in Ägypten aber anhalten, kann es nun sein, dass die Wahlen verschoben werden. Der US-Ölkonzern Chevron darf vor der Küste Brasiliens kein Öl mehr fördern. Brasilien verlangt, dass Chevron klärt, was die Gründe für den Ölaustritt einer Probebohrung von Anfang Monat sind. Brasilien hat den Ölkonzern bereits zu einer Strafe von umgerechnet 25 Millionen Franken verklagt. Der US-Konzern habe die Ausmaße des Öllecks verschleiert und sich nicht schnell genug um die Beseitigung des Ölteppichs gekümmert. Unterschiedlichen Angaben zufolge sind aus dem Leck zwischen 3.000 und 8.000 Barrel Öl ins Meer gelaufen. Im südostasiatischen Staat Burma sollen friedliche Demonstrationen erlaubt werden. Der autoritär geführte Staat hat anscheinend ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Dieses sieht vor, dass Proteste 5 Tage im Voraus angemeldet werden müssen. Die Demonstrationen dürfen aber nicht in der Nähe von Regierungsgebäuden, Botschaften, Schulen oder Kliniken stattfinden. Der Präsident von Burma muss das Gesetz noch unterzeichnen. In Burma waren Proteste jahrelang verboten. Die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi saß 20 Jahre unter Hausarrest. Wenn die Schweiz die Atomkraftwerke stilllegen will, dann kostet das 10% mehr als bisher berechnet. Eine neue Studie zeigt, dass die Stilllegung der Schweizer Atomkraftwerke über 20 Milliarden Franken kosten würde. Erstellt hat die Studie die Swiss Nuclear. Wie das Bundesamt für Energie schreibt, sei die Studie durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI geprüft worden. Die häufigsten Todesursachen in der Schweiz sind Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wie das Bundesamt für Statistik schreibt, steigt das mittlere Sterbealter weiter an. Bei Frauen liegt es bei 81 Jahren, bei Männern bei 74 Jahren. Über die Hälfte der verstorbenen Menschen erreichten ein Alter von 80 Jahren oder mehr. Über 3/4 der Verstorbenen würden mindestens 70 Jahre alt. Bei den Menschen, die früh sterben, ist die häufigste Todesursache Krebs, gefolgt von Unfällen und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Der Blick aufs Wetter. Der Nebel löst sich in unserer Region nur teilweise auf. Er hat eine Obergrenze zwischen 800 und 1000 Metern. Darüber scheint die Sonne. Im Flachland geht eine schwache Brise und es wird maximal 4 Grad warm. Morgen steigen die Temperaturen auf 8 Grad an und wo sich der Nebel auflöst, scheint die Sonne. Am Sonntag gibt es bei 7 Grad eine Mischung aus Sonne und Wolken. Hier und da kann es einige Regentropfen geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Quartierputztag im Bethlehemer Untermatt-Quartier wird mit einem Preis belohnt. Alljährlich vergibt die Stadt Bern den Goldenen Besen. Geehrt werden Gruppierungen oder Personen, die sich im Kampf gegen Littering und Umweltverschmutzung verdient gemacht haben. Gestern hat Gemeinderätin Regula Ritz den Bethlehemer Kindertreffs Mali, Chani und Jojo den Goldenen Besen überreicht. Mehr dazu im Bericht von Michael Spahr.
Es gibt wohl kaum Kinder, die gerne putzen. Eine Ausnahme bilden scheinbar die Mädchen und Jungen in den Bethlehemer Kindertreffs. Letzten Mai durchkämmten sie einen Tag lang das Untermattquartier, unterstützt von ein paar Erwachsenen, sammelten etwa 50 Kinder Dinge, die Menschen illegal entsorgt hatten. Damit bauten sie einen riesigen Abfall- und Sperrgutberg. Danach wurde das Ganze sortiert, je nachdem recycelt und fachgerecht entsorgt. Das tönt zwar sehr schön, aber Putzen und Aufräumen werden deswegen wohl nicht einfach cool. Wie die Kinder effektiv dazu motiviert werden konnten, erzählt Florian Hauser, Leiter vom Kindertreff Jojo und Mitorganisator der Putzaktion.
Wenn man es ankündigt, kommt tatsächlich kaum Begeisterung auf. Dann am Tag selber ist aber wirklich ein Feuer, das auch sie packt, weil sie dann auch sehen, das Quartier ist dann auch wieder sauber. Es ist tatsächlich eine veränderte Lebenswelt eigentlich, in der sie sich dann befinden. Und dann kommt schon auch Begeisterung auf, auch wenn es am Anfang natürlich ein bisschen Motivation unsererseits braucht. Dann kann man das Ganze natürlich auch spielerisch angehen. Also wir machen auch immer nicht gerade Wettbewerbe, aber so, wer findet das Größte oder wer findet das Stinkigste oder wer findet das Grusigste? Das sind immer so Fragen, die die Kids dann natürlich auch anspornen. Und eine große Belohnung gibt es natürlich auch am Schluss im Sinne eines ausgiebigen Sfiri mit Kuchen und Tee und Sirup und allem Möglichen.
Sein Kindertreff Jojo sowie die Treffs Gianni und Mali erhalten den diesjährigen goldenen Besen. Seit 3 Jahren vergibt die Stadt Bern jährlich diesen Preis. Das Ganze läuft im Rahmen der Kampagne Supers Bern zusammen geht's. Dahinter steht die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Dass mit dem goldenen Besen das Problem Littering nicht aus der Welt gewischt werden kann, ist auch dem verantwortlichen Generalsekretär Stefan Schwarz bewusst.
Also da sind wir ganz realistisch. Wir sind überzeugt, dass sich das Problem des Litterings nie ganz wird lösen lassen. Also das ist immer ein Anteil Sisyphusarbeit dabei und es geht für uns darum, das in erträglichem Rahmen zu halten.
Die Stadt Bern setzt deshalb auf 3 Hauptmaßnahmen.
Das eine ist eben Prävention, das heißt die Leute dafür sensibilisieren. Wir wissen, dass wir so lange putzen können, wie wir wollen, wenn nicht auch die Bevölkerung und das Gewerbe mithelfen, wird es sehr schwierig. Das zweite ist, dass wir dort, wo es Sinn macht, gezielte Zusatzreinigungen einführen. Das ist passiert zum Beispiel in der Innenstadt bei den Abendreinigungen. Wir haben die Reinigung der ÖV-Haltestellen verstärkt. Wir haben eingeführt, dass durch den Sommer die wichtigsten Parkanlagen auch an den Wochenenden gereinigt werden und denken können, dadurch etwas bewirken. Und das dritte Standbein ist, dass wir zusammen mit der Kantonspolizei auch repressiv gegen Littering vorgehen.
Etwa 10 Bußen werden pro Jahr vergeben. Eine Schwierigkeit beim Littering-Bußen verteilen ist, dass nur uniformierte Polizisten diese austeilen dürfen. Oft nützt immerhin deren Präsenz. Auch sonst sieht der zuständige Stadtberner Generalsekretär Stefan Schwarz Lichtblicke im städtischen Abfallverhalten.
Was für uns sehr wichtig war, sind die Ergebnisse der kürzlichen Bevölkerungsbefragung in der Stadt Bern. Die haben nämlich zu unserer großen Freude eigentlich gezeigt, dass es eine gewisse Trendwende gibt. Zwar gehören Schmierereien und Sprayereien, Dreck und Vandalismus nach wie vor zu den größeren Ärgernissen, zum Beispiel für die Stadt Bern, aber die Nennungen negativer Art sind dadurch klar zurückgegangen. Vor 4 Jahren waren es noch weit über 30%, jetzt sind es noch knapp 25%. Und zudem hat die Bevölkerungsbefragung auch gezeigt, dass die Sauberkeit generell, die Leute damit, die Zufriedenheit mit der Sauberkeit angestiegen ist.
So wurde die Stadt auch dank dem goldenen Besen ein bisschen sauberer, wenigstens in der Wahrnehmung. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft noch goldene Besen verteilt werden müssen, damit die Berner und Bernerinnen bewusster mit ihrem Abfall umgehen.
95,6. Rabe Info.
Es gibt einen Unterschied zwischen Pein und Unglück. Wenn ich Pein empfinde, kann ich trotzdem glücklich sein. Das sagt die türkische Soziologin, Schriftstellerin und Feministin Pina Selek. Sie bezeichnet sich als Revolutionärin, als Kämpferin für den Frieden. Sie saß über 2 Jahre lang im Gefängnis. Man hat sie beschuldigt, sie habe auf einem türkischen Markt eine Bombe explodieren lassen. In verschiedenen Gerichtsurteilen wurde sie von diesem Vorwurf freigesprochen. Derzeit lebt Pina Selek im Exil in Deutschland und diese Woche besucht sie die Schweiz. Sie ist unterwegs in Sachen Feminismus. Heute Abend spricht sie zum Thema Feminismus im 21. Jahrhundert. Ich habe Pina Selek getroffen.
Quand j'ai été féministe, la première chose que j'ai appris, c'est de me critiquer. Comment je suis, c'est de développer une autocritique.
Als ich Feministin wurde, musste ich lernen, mich selbst zu kritisieren. Das sagt die türkische Feministin Pina Selek. Sie denkt, dass es den Frauen einfacher fällt, sich in Selbstkritik zu üben. Deswegen sei es wichtig, als Frau die eigene Rolle in dieser männerdominierten Welt zu überdenken. Denn Männern, sagt Pina Selek weiter, falle es schwieriger, Selbstkritik zu üben und auch schwieriger zu akzeptieren, dass die Frauen ihr traditionelles Rollenbild überdenken. Trotzdem, Pina Selek bezeichnet sich als Revolutionärin mit Hoffnung. Alles könne sich ändern, auch die Männer.
J'ai eu l'espoir pour toute la société parce que je suis une personne révolutionnaire et alors j'ai l'espoir. Je pense que tout peut changer, même les hommes.
Pina Selek hat vor 10 Jahren die Frauenorganisation Amagi gegründet. Die Gründerinnen hatten alle verschiedene Hintergründe, was sie verbannt war, dass sie alle auf irgendeine Art Ausgrenzung oder Repression erlebt hatten. Es sei nötig gewesen, eine neue Frauenorganisation zu gründen, denn davor sei der türkische Feminismus elitär gewesen. Feminismus habe sich nur in gehobeneren Kreisen unter heterosexuellen Frauen abgespielt. So hätte man weder die Lesben und Transgender noch die Frauen aus anderen Gesellschaftskreisen erreicht. Mit Amagi hat sich das geändert. Die Frauenorganisation bezeichnet Pina Selek als alternative Akademie. Als Organisation, in der man lernt, dass und wie man etwas verändern kann. Der Bildungsgedanke wird bei Amagi auch durch ein Magazin gelebt. Das Magazin ist ein dickes Heft mit viel Hintergründen zu den unterschiedlichen Aspekten zum Thema Feminismus. Es erscheint regelmäßig und hat 3 Millionen Abnehmerinnen.
Aussi nous faisons la théorie et je continue à être l'éditrice de ce journal. C'est un journal théorique. Mais nous vendons 3000 chaque numéro. C'est théorique, c'est comme un livre. C'est pas une magazine populaire.
Die türkische Frauenorganisation Amagi engagiert sich auch mit Workshops, Diskussionen und Straßenaktionen. Es sei nicht immer einfach, aber man habe sich nicht unterkriegen lassen. Pina Selek weiß, man kann die Welt nicht in 10 Jahren ändern, aber man kann weiterkämpfen. Deshalb sei es wichtig, mit möglichst vielen Organisationen zusammenzuarbeiten. Es gehe um die Vernetzung von Frauenorganisationen, homosexuellen Organisationen oder Friedensorganisationen.
Et nous voulons pas utiliser toujours le mot Amagi parce que notre nom, parce que nous voulons toujours faire des choses ensemble, collectivement.
Vernetzung soll auch in der Schweiz passieren, wenn die feministische Schriftstellerin Pina Selek einen Vortrag hält und die Anwesenden anschließend zusammen diskutieren.
La lutte contre le patriarcat général, c'est mondial. On va discuter ici les cas d'ici ensemble. Moi, j'ai des expériences différentes, peut-être un point de vue différent, un zone différent, mais on va analyser ensemble toutes ces choses-là.
Der Kampf gegen das Patriarchat ist global. Heute Abend werden Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht. Zusammen werde man Parallelen und Unterschiede diskutieren und nach Lösungsansätzen suchen.
De définir ensemble et de dessiner ensemble un chemin. J'ai l'espoir et je suis très émue de voir les compagnes de Suisse ici.
Die türkische Feministin und Schriftstellerin Pina Selek ist heute Abend zu Gast im Frauenraum der Berner Reitschule. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Pina Selek weilt auf Einladung der Frauenorganisation Terre des Femmes in der Schweiz. Am Freitagabend, also morgen, findet im Berner Progga ein Podiumsgespräch mit Pina Selek und Bundesrätin Simonetta Sommaruga statt.
95,6. Rabe Info.
Silvio Berlusconi ist weg und doch ist in Italien von Aufbruchstimmung nicht viel zu spüren. Denn allen war klar, nicht die italienische Linke hat Berlusconi weggefegt, sondern die europäische Politik. Doch was ist mit Linken in Italien? Wie sieht die Zukunft der parlamentarischen Linken aus? Radio Frei in Erfurt hat mit Matthias Durchfeld vom Geschichtsinstitut in der Reggio Emilia gesprochen.
Beginnen wir mit der parlamentarischen Linken in Italien. Mario Monti, der jetzige neue Ministerpräsident Italiens, ist ja von der Finanzwelt akzeptiert. Monti hat ohne eine Wahl komplett seine Minister selbst bestimmt. Vermutlich sind die auch alle in seiner politischen Linie. Die Regierung wird nun vermutlich gänzlich dem Diktat des Kapitals unterworfen werden, weil die Aufgabe ja ist, die Krise von Europa zumindest etwas abzuwenden. Die parlamentarische Linke hat Monti auch erstmal einfach zugestimmt. Die letzten 17 Jahre hat ja unter Berlusconi die Linke auch nichts wirklich entgegenzusetzen gehabt. Kann man unter diesen Umständen überhaupt noch von einer parlamentarischen Linken in Italien sprechen?
Ja, kommt drauf an, was man halt unter einer parlamentarischen Linken versteht. Erstmal gab es ja lange Zeit in Italien zwei Teile einer parlamentarischen Linken. Also jetzt von Deutschland aus gesehen so grob eine Partei, die so ungefähr eben der deutschen SPD ähnelt. Und eine Partei oder Parteien, die so ungefähr der deutschen Linken, die natürlich viele Besonderheiten hat, aber jedenfalls einer etwas linkeren parlamentarischen Vertretung ähnelt. Die letzteren, also die sich, sagen wir mal, links von einer SPD-Position angesiedelt haben, sind ja im Parlament seit 2008 überhaupt nicht mehr vertreten. Die haben sich untereinander so gespalten und so verschiedene Mini-Parteien gegründet, dass sie es geschafft haben, aus den beiden italienischen Parlamenten zu fliegen, also aus der Camera und aus dem Senato. Was geblieben ist, ist die starke PD, ist ja die Nachfolge bei der ehemaligen starken kommunistischen Partei Italiens. Die haben sich dann nach und nach umbenannt und nach mehreren Umbenennungen heißen sie inzwischen halt nur noch PD, also Partito Democratico, Demokratische Partei. Daran sieht man also schon am Namen, wie groß der Wunsch ist, sich als Mitte-Partei zu etablieren und bloß nicht in den Geruch zu kommen, eine Linke im herkömmlichen Sinne Partei zu sein. Insofern, von einer parlamentarischen Linken in Italien zu sprechen, ist für meinen Geschmack wirklich schwierig.
Das heißt, Monti kann jetzt auch ohne Widerspruch seine Aufgaben erfüllen?
Ja, könnte ich mir so vorstellen, von Seiten der sogenannten parlamentarischen Linken. Monti wird, wenn überhaupt, von rechts kritisiert werden. Die werden versuchen, populistisch Monti als bösen Kapitalisten zu kritisieren, während die Linke versuchen wird, als staatstragend, als denjenigen, denen das Land Italien am Herzen liegt und als Vorzeigepolitiker, die bloß nicht dem notwendigen Sanierungsvorhaben von der Regierung Monti in den Weg stehen wollen.
Und was ist mit den Gewerkschaften? Also die Europäer und damit auch Monti sehen das Problem in angeblich zu hohen Löhnen und dem Lebensstandard in Italien und wollen Wirtschaftswachstum erreichen, indem sie Löhne kürzen und staatliche Leistungen und Sozialleistungen beschneiden. Die Gewerkschaften sind aber erstmal Monti-Anhänger. Sie fordern Enthaltsamkeit. Sieht erstmal aus wie in Griechenland. Die arbeitende Bevölkerung soll eben leiden, damit das System Kapitalismus in Europa weiterlaufen kann. Wie sieht es denn aus mit den Gewerkschaften in Italien?
Ja, auch die sind natürlich in der Realpolitik involviert und werden aufpassen, was sie sagen. Also im Moment Mario Monti zu kritisieren, ist, glaube ich, in der Tat unpopulär und wäre auch von parlamentarischer linker Seite verblüffend, weil ich würde sogar sagen, die parlamentarische Linke hat nichts Besseres zu bieten, als das, was der Monti machen würde. Ich befürchte, dass zu dem vorherigen Berlusconi-Regierung wirklich Monti die einzige Alternative ist. Was die Gewerkschaften angeht, sind die, wie gesagt, auch in dieser Realpolitik natürlich drin, stehen der Partei, dem Partito Democratico natürlich politisch nahe. Insofern haben die schon ein paar soziale Themen mit reingebracht, dass sie gesagt haben, die Renten sollen nicht weiterhin angegriffen werden. Aber wollen die eben auch nicht dastehen als die Leute, die eine Suppe spucken und immer gegen alles sind. Und jetzt, nachdem endlich Berlusconi weg ist, ist uns der Mario Monti auch nicht genug. Insofern ist es natürlich so, dass die auch, obwohl sie noch ein bisschen linker sind als die PD-Partei, dass die auch langsam angehen lassen werden. Das heißt, für mich eine tatsächlich völlig andere Politik, die eben sagt, ständiges Wirtschaftswachstum ist sowieso Unsinn, ist sowieso ökologisch nicht durchsetzbar, ist gegenüber dem Rest der Welt sowieso unsozial. Militärische Ausgaben zurückschrauben, all das wird überhaupt nicht angesprochen. Das muss man leider so sagen.
Sagt Matthias Durchfeld vom Geschichtsinstitut in der Reggio Emilia zur Linken in Italien.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 24. November. In der Redaktion waren Michael Spahr, Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.